Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
50% aller Lebensmittel landen in Deutschland im Müll. Die Verschwendung findet sowohl in den privaten Haushalten als auch im Einzelhandel statt.
Da stimmt die Krümmung nicht.
Deswegen hat Raphael Fellmer im September 2017 Zirplus gegründet. Ein Rettermarkt für Lebensmittel, in dem man Produkte kaufen kann, die normalerweise in der Tonne gelandet wären.
Wir beziehen von den 700 Partnern aus ganz Deutschland die Lebensmittel mit LKWs, werden die uns angeliefert. In Berlin holen wir selber ab, dann kontrollieren wir die Ware. Das ist ja ganz wichtig, also die Qualität. Sie müssen trotzdem noch genießbar sein, auch wenn sie abgelaufen sind. Die kontrollieren wir nehmen Rückstellproben und danach werden sie von unserem Lager, von unserem Headquarter, in die vier Rettermärkte und einen Onlineshop gebracht und dort können die Leute das dann ganz einfach kaufen und im Schnitt 40% sparen.
In den 2,5 Jahren seines Bestehens hat Zirplus schon 2,5 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet und 150.000 Kunden gewonnen. Trotzdem ist Zirplus noch in der Start-up-Phase.
Wir haben jetzt 4 Rettermärkte, derzeit in Berlin und einen Online-Shop und haben über 120 Menschen, ja, die wir auch alle bezahlen, worüber wir super stolz sind. Wir haben auch, ich glaube, 7 Geflüchtete mittlerweile, denen wir auch eine Ausbildung ermöglichen können, worüber wir super stolz sind. Und wir sind aus über 20 Nationen zusammengekommen, um das Lebensmittelretten Mainstream zu machen und das macht Spaß.
Ich arbeite bei Zirplus fast 1 Jahr, also ja, ich mache eine Ausbildung als einzelhandelnde Kauffrau.
Rein rechtlich wäre es auch den normalen Supermärkten gestattet, Waren mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum zu verkaufen. Dass dies nicht geschieht, liegt daran, dass viele Kunden irrtümlicherweise glauben, dass nach dem Stichtag die Lebensmittel ungenießbar wären.
Ich finde, Mindesthaltbarkeitsdatum hat nichts auszusagen bei vielen Lebensmitteln. Ich finde das Konzept ganz gut und auch, dass man auch Sachen kaufen würde, die man vielleicht im Laden liegen lassen würde, weil sie vielleicht schon nah am Datum dran sind.
Ich finde es gut, dass die Produkte hier also in Anführungsstrichen wiederverwertet werden oder weiterverwertet werden und das möchte ich unterstützen.
Durch Logistik, Gehälter und Ladenmieten amortisiert sich Zirplus allerdings noch nicht. Wie kann das Konzept also trotzdem funktionieren?
Wirtschaftlich ist das Ganze nicht. Das heißt, wir haben Impact-Investoren, die sagen, hey, sie haben Geld. Geld ist ein bisschen so wie Eigentum, das schafft auch Verantwortung. Und mit dem Geld wollen immer mehr Menschen, die wohlhabend sind, auch Gutes tun und Veränderungen schaffen in der Gesellschaft. Das heißt, die haben investiert in uns und die glauben daran, dass wir die richtige Sache tun.
Unterstützung erhält Raphael aber nicht nur durch die Investoren. Menschen aus ganz Deutschland sind daran interessiert, das Zirplus-Konzept auch in andere Städte zu tragen.
Über 100 Leute haben gesagt, ich will selber einen Rettermarkt aufmachen, nicht nur dort konsumieren und was Gutes tun, sondern ich möchte selber zum Social Entrepreneur werden. Da haben wir gesagt, hey, da müssen wir ein Social Franchise starten. Das heißt, im November, vielleicht wird es auch Dezember diesen Jahres, werden wir dann mit dem ersten Franchise-Pilot an den Start gehen und 2021 das in Deutschland ausrollen.
Raphael will mit Zirplus nicht einfach billige Lebensmittel für Sparfüchse anbieten, sondern vor allem einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft vorantreiben.
Ich darf Raphael Fellmer jetzt bei mir im Studio begrüßen, der Mitbegründer von Zirplus und ein sogenannter Sozialunternehmer, kann man so sagen. Ne? Du hast uns hier eine Box mitgebracht, eine Retterbox, kann man das so bezeichnen? Die kann man auch so bestellen, oder?
Die kann man so bestellen.
Oder in einer anderen Zusammensetzung.
Genau, wir haben da vegan, vegetarisch und bio. Das heißt, man kann sich ein Abo bestellen an überschüssigen Lebensmitteln. Da muss man die nicht mehr raussuchen. Oder man kann sich wie in jedem anderen Online-Shop einfach die Dinge rauspicken und eine Box zusammenstellen. Mhm. So wie auch in unseren Rettermärkten, wo ja jeder auch rein kann und retten kann, was er will, ob er ein Produkt nimmt oder 100.
Mir ist direkt aufgefallen, weil normalerweise rettest du ja Lebensmittel, die dann quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Weil mittlerweile ist es auch schon bei vielen Leuten angekommen, man kann Lebensmittel noch essen, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, MHD.
Genau, das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab.
Genau.
Das darf man aber nicht verwechseln mit dem Verbrauchsdatum. Also manche Menschen denken, oh, da gibt es irgendein Datum auf den Produkten und das ist dann irgendwie gefährlich danach. Das stimmt auch, aber das ist nur beim Verbrauchsdatum so. Das ist zum Beispiel Eierspeisen, also rohe Eierspeisen, Hackfleisch, frischer Fisch. Und da steht drauf, zu verbrauchen bis. Und das ist wirklich eine harte Deadline. Danach sollte man es nicht mehr essen und man darf es auch nicht mehr verkaufen. Aber Mindesthaltbarkeitsdatum, teilweise hält es sogar Jahre, bis es wirklich schlecht wird nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
Mir ist eine Sache aufgefallen. Hier ist ein Produkt. Wir wollen jetzt hier auch keine Schleichwerbung machen oder so. Aber hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten. Wie kam das denn in deinen Markt?
Also wir haben zum größten Teil Produkte, die sind abgelaufen. Wir haben aber auch teilweise Produkte wie hier, das ist jetzt Ostermüsli, das ist auch nicht abgelaufen, aber Saisonware. Das heißt, wir haben die Fußball, EM, die WM, dann gibt es Ostern, gibt es Weihnachten, da gibt es immer wieder Produkte, die sind noch nicht abgelaufen, aber die heben die Supermärkte, also wir retten eigentlich eher bei Produzenten und Großhändlern, aber die beliefern ja die Supermärkte, die heben die nicht auf bis zum nächsten Jahr und teilweise laufen sie auch ab, bis dann wieder die WM kommt oder Ostern kommt. Das heißt, deswegen haben wir auch Produkte, die noch gar nicht abgelaufen sind. Teilweise muss man aber auch sagen, sind es Produkte, wo die Rezeptur verändert wurde. Die haben gesagt, waren wir noch nicht ganz zufrieden, verbessern wir nochmal. Oder aber auch, das Produkt wird komplett aus dem Sortiment genommen, weil es einfach nicht gut lief. Und dann sagen sie, ja, die werden wir jetzt los. Und manchmal wird auch überproduziert, weil natürlich, wenn ein Produzent sagt, ja, ich möchte in Einzelhandel Produkte verkaufen, dann sagen die nicht, ich produziere jede Woche wieder 5.000 und wieder 5.000, dann produziert einmal 50.000, 500.000.
Und wenn es dann nicht gut ankommt?
Wenn es dann nicht gut ankommt oder so, dann bleiben vielleicht noch ein paar Zehntausende übrig und da sind wir dann auch da und retten die.
Ein Teil der Lebensmittel kaufst du ja auch, also werden auch eingekauft,
also
oder?
Also wir kaufen alle Lebensmittel, das heißt in Deutschland darf jeder Supermarkt, das ist in fast allen Ländern Europas so, Lebensmittel nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch verkaufen. Man muss dann den Konsumenten darüber informieren. Als Inverkehrbringer ist man dann auch haftbar, also verpflichtet zu überprüfen, ob die Ware noch genießbar ist. Aber es ist so, dass wir alle Lebensmittel kaufen müssen, damit die Umsatzsteuerkette eingehalten wird. Das heißt, es ist in der Regel, es ist ein symbolischer Preis. Wir wollen die auch nicht animieren, die Produzenten. Tafel first immer, also die Tafel haben Vorrang, selbstverständlich. Wir wollen die nicht animieren, dass sie sagen, hey, verkauft es doch noch an Surplus, sondern es soll im besten Fall die letzte Option sein, besser, wenn die es irgendwie anders noch im Markt bekommen. Und das wollen wir auch mit Surplus vorantreiben, dass die Menschen zu Hause das MHD nicht als ein Wegwerfdatum sehen, aber auch die Supermärkte damit noch anders umgehen. Und die Lebensmittel sind genauso gut, eben oft viele Monate nach MHD. Und deswegen wollen wir da auch einen Sinneswandel im Lebensmitteleinzelhandel vorantreiben. Und deswegen kaufen, müssen wir sie kaufen, weil das sonst verboten wäre, steuertechnisch gesehen.
Es hat sich ja durchaus ein gewisser Wandel breit gemacht, auch im Zuge des letzten Jahres. Ich werde jetzt die Friday for Future Demonstrationen erwähnen. Mich würde interessieren, ob du einen gewissen Zulauf hattest in deinem Laden dank dieser Bewegung oder aufgrund dieser Bewegung.
Also ich bin erstmal ein sehr großer Fan von Greta Thunberg und überhaupt der ganzen gesamten Fridays for Future Bewegung, die ja wirklich mittlerweile zumindest Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat, aber ich würde sagen sogar über 1 Milliarde Menschen wirklich beschäftigt hat. Also wie können wir eine enkeltaugliche Zukunft gestalten, wo auch unsere Kindeskinder sich noch hier entfalten können auf der Erde und wie können wir da auch eine Harmonie schaffen zwischen Natur und uns Menschen und den anderen Spezien, mit denen wir den Planeten teilen. Und ich glaube, was da passiert ist in den letzten 1,5 Jahren, seitdem Greta zum ersten Mal auf die Straße gegangen ist, ist unglaublich. Das heißt, wir haben Umdenken bei den Privatpersonen. Das heißt, immer mehr Menschen wollen weniger Fleisch essen, wollen weniger fliegen, gerade Inland. Leute sagen sich lieber nachhaltig konsumieren und bessere Produkte, anstatt immer diese ganze Wegwerfindustrie zu unterstützen. Aber auch die Industrie, die Wirtschaft hat sich mit diesem Thema viel stärker noch auseinandergesetzt. Und natürlich auch Employer Branding. Das heißt, viele Unternehmen, die jetzt auch Nachwuchstalente scouten, also die suchen, die wissen, die müssen nachhaltiger werden, weil sonst die nächste Generation gar nicht mehr da arbeiten will. Und ich glaube, das ist super wertvoll und das brauchen wir auch. Und es gibt ja diese Carbon Budget, also wie viel Treibhausgase dürfen wir noch ausstoßen, damit wir dieses 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen ja zumindest so als Ziel vorgegeben wurde, das wollen wir maximal in der Erderwärmung erreichen. Dafür haben wir jetzt noch 7 Jahre und 11 Monate, um die 350 Gigatonnen an Treibhausgasäquivalenten CO2 da auszustoßen. Und ich glaube, dass es mittlerweile ein Umdenken ist entlang der gesamten Gesellschaft von Politik. Die tut noch viel zu wenig, aber auch Unternehmen und Privatmenschen.
Aber es ist ja auch einfach, immer über so global zu denken und zu sagen, ja, hier muss man was machen, die Unternehmen müssen was machen, wir müssen vielleicht hier ein Verbot einführen oder da von mir aus. Mhm. Aber es ist ja was anderes, wenn man selber aktiv wird. Ich würde sagen, du bist ein pragmatischer Idealist. Mhm. Aber wie sieht es denn aus? Wie ist denn der Zulauf in Surplus? Weil man müsste ja meinen, dass wenn dieses Umdenken langsam stattfindet, dass dein Laden sich vor Neukunden kaum retten kann.
Ja, also es ist schon so, dass wir haben stetig mehr Kunden. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Rettermärkte hier, gerade auch am Ostbahnhof eröffnet, also auch ein Dreh- und Angelpunkt, wo 10.000 Menschen tagtäglich ein- und umsteigen. Und das heißt, wir versuchen, die Rettermärkte auch dort zu platzieren, wo viele Menschen langlaufen. Trotzdem muss man sagen, es ist eine Ungewohnheit für viele Menschen, weil sie ja in einen normalen Supermarkt reingehen und sich das kaufen können, was sie wollen. Ihre Marke, ihr Produkt und das ist immer alles da. Und bei uns ist es halt so, dass der Großteil, wir haben jetzt auch ein paar zugekaufte Artikel, also Bioprodukte wie Öl, vielleicht irgendwelche Pfeffer, Gewürze oder so, Standarddinge, die man halt braucht zum Kochen. Aber das meiste ist immer noch bei uns eben gerettet. Und das heißt, man findet nicht immer das, was man genau will. Und vielleicht gibt es heute mal bei uns keine Banane, gibt es keinen Apfel, dafür irgendein anderes Obst oder Gemüse. Und das heißt, da müssen wir auch den Verbraucher, die Verbraucherin ein bisschen umgewöhnen, weil wir letztendlich in einer absoluten Überflussgesellschaft leben. Wir haben 50% Lebensmittelverschwendung. In Deutschland, das ist eine LKW-Ladung pro Minute. Und das heißt, obwohl die Leute nachhaltiger leben wollen, merken sie irgendwie, ja...
Aber sie tun es nicht.
Sie, immer mehr, aber noch nicht genug. Also,
aber gefordert wird ja schon immer, wir müssen was tun, vor allem wird ja immer an den Staat appelliert. Es wird immer an eine Obrigkeit appelliert, aber es wäre doch ein einfaches, sogar wenn man im normalen Supermarkt einkauft, ich möchte jetzt dann, natürlich ist das eine super Idee, auch einfach zu sagen, ich verschwende weniger oder ich gehe sogar den nächsten Schritt, ich gehe zu Sirplus. Deswegen meine Frage auch, ob der Zulauf bei dir entsprechend der Bewegung war.
Nee. Also da würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie über 50% der Menschen wollen ihren Fleischkonsum reduzieren in Deutschland. Aber wenn du jetzt wirklich die Statistik dir anschaust über die letzten 10 Jahre, ist der Fleischkonsum gesunken, aber um ein paar Kilo, nicht um ein paar Dutzend Kilo. Wir liegen immer noch bei knapp 60 Kilo pro Jahr, pro Kopf in Deutschland. Das ist viel zu viel. So viel gibt der Planet gar nicht her, dass alle Menschen auf der Welt so viel Fleisch konsumieren können, weil ja allein 2/3 der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche nur für die Tiere beansprucht wird.
Aber was sagt uns das denn dann? Also was sagt uns das, dass... viele reden, viele wollen, viele demonstrieren, aber praktisch und sagen wir mal auf einer individuellen Basis, wo man wirklich relativ einfach handeln kann, oder? Also man kann sich ja selbst entscheiden, etwas zu tun, dass sich da nicht so viel tut.
Also was wir gemerkt haben, wir haben jetzt über 15 Millionen Menschen erreicht über die Medien, das heißt aus dem Ausland und auch in Deutschland unglaublich viel Aufmerksamkeit ist für dieses Thema da, seitens der Medien, die das wiederum den Menschen dort vorservieren, wo sie sitzen. Man sagt ja auch, man soll die Leute dort abholen, wo sie eben sitzen und es in Deutschland 4,5 Stunden sitzen die Menschen vor der Glotze. Das heißt, wir sind sehr dankbar, dass das Thema dort auch in einem Positiven bespielt wird, weil wir sprechen ja eigentlich über was sehr Negatives, nämlich wir haben 800 Millionen Menschen, die hungern täglich und Millionen jedes Jahr, die wirklich an Unterernährung sterben und gleichzeitig leben wir hier in Saus und Brausen, haben so viel Verschwendung. Und das aber positiv aufzuladen und damit Bewusstsein zu schaffen, man kann ja auch nicht immer nur mit erhobenen Zeigefinger kommen, das tut den Leuten nicht gut, macht keine Freude. Und das heißt, was wir geschafft haben, wir haben selber schon 1 Million Kilogramm gerettet, zusammen mit über 150.000 Kunden und die Zahl wächst täglich. Aber was wir geschafft haben, ein Umdenken in der Gesellschaft vorangetrieben, so wie auch bei Unternehmen, dass dieses Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr als sowas, ja, das ist dann für die Armen, das ist für die Bedürftigen, der Rest sollte das nicht essen, weil dann haben die nichts mehr, das stimmt nichts. Also bei uns haben die Tafeln selbstverständlich Vorrang und wir können nicht sagen, dass alles, was überschüssig ist an Lebensmitteln in Deutschland, von Bedürftigen gegessen werden kann. So viele Bedürftige haben wir zum Glück gar nicht. Das heißt, wir müssen alle Teil auch der Lösung werden und 50% der Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland findet bei uns zu Hause statt. Weil die Menschen eben, die schauen sich ein Produkt an und denken dann, das ist jetzt schon seit einer Woche abgelaufen, da traue ich mich nicht mehr ran, das zu öffnen. Aber da sollten wir alle mehr, und das versuchen wir auch immer den Leuten, Mut zu machen, auf ihre eigenen Sinne zu vertrauen. Also sich ein Produkt anzuschauen, sieht erstmal gut aus, Deckel ist nicht aufgequollen oder so. Dann kann man zum Beispiel, wenn man was aufmacht, dann gibt es das Plöpp, das ist schon mal ein super Effekt, weil das wird ja, die Luft wird ja rausgesaugt. Und dann kann man sich das einfach anschauen und sehen, oh, sieht alles top aus. Ich rieche dran, alles super. Und dieses Bewusstsein zu Hause auch mehr mit aufzugreifen und dort eben nicht einfach achtlos was wegzuschmeißen, obwohl wir es uns ökonomisch ja leisten können. Wir sind eine sehr reiche Gesellschaft, aber ethisch und ökologisch ist es eben nicht mehr hinnehmbar. Und ich glaube, da so ein Sinneswandel, Lebensmittelwertschätzung voranzutreiben und das als Mittel zum Leben zu betrachten, das ist nicht nur irgendeine Commodity, also irgendein Rohstoff, sondern es ist wie Wasser, ohne dem können wir nicht leben. Und da einen anderen Bezug aufzubauen und wir sind einfach eine Supermarktgeneration. Also ich bin zumindest so aufgewachsen, da gab es immer alles. Klar. Und jetzt da ein Umdenken stattzufinden, obwohl wir alles haben, müssen wir nachhaltiger, enkeltauglicher leben. Und ich glaube, das ist ein Kraftakt, den die gesamte Gesellschaft gehen muss. Und das passiert schon immer mehr. Trotzdem rennen die uns nicht alle die Bude ein, weil man einfach so in seinen Abläufen drin ist. Aber wenn wir von den 15 Millionen 1% oder 10% bewegt haben, die jetzt achtsamer damit umgehen, das hat ja auch wieder eine Strahlkraft auf die Mitbewohner, auf die Familie, auf die Arbeitskollegen. Und das ist, was wir brauchen.
Ich habe ja schon gemeint, ich würde dich als pragmatischen Idealisten bezeichnen. Was hältst du denn dann zum Beispiel von Dingen wie einer CO2-Steuer oder Fahrverboten, von staatlichen Interventionen oder staatlichen Lösungen, nennen wir sie mal so?
Also erstmal wollte ich zu Friday for Future noch sagen, wir haben selber zweimal alle Rettermärkte zugemacht und haben die Hälfte vom Online-Shop-Umsatz auch gespendet an Fridays for Future. Also pragmatisch schon, und wir sagen, wir müssen Lösungen schaffen, wo jeder mitmachen kann, ganz einfach.
Und warum, wenn wir dann darüber reden, mich würde das wirklich interessieren, warum man sich dann eine Demo wie Friday for Future aussucht, die natürlich auch im Hintergrund, und ich rede jetzt nicht von den einzelnen Demonstranten natürlich, aber dass sich da so ein gewisser grüner Kapitalismus breit macht dahinter, der natürlich auch Interesse daran hat, in neuen Märkten zu expandieren und weiter zu wachsen, ist zumindest nach meiner Beobachtung nach auch eine, vielleicht ein bisschen ein versteckter Clou in der ganzen Sache, ein kleiner versteckter Coup. Damit will ich nicht sagen, dass die Schüler, die auf die Straße gehen, das nicht aus reinen Motiven machen. Das möchte ich damit explizit nicht sagen. Also wie bewertet man das dann? Jemand, der wirklich so engagiert ist und auch so praktisch engagiert ist, wirklich einen Bewusstseinswandel voranzutreiben?
Also ich glaube, ich habe selber mal 5 Jahre im Geldstreik gelebt, habe kein Geld angenommen und dachte, hey, wir müssen alles tun, damit wir alle bald in der Welt leben ohne Geld. Ich glaube da immer noch dran, eine Welt ohne Geld. Und ich glaube auch daran, dass wir heute schon viel mehr handeln sollten, als ob Geld keine Rolle spielt. Also das kann man sich immer wieder stellen. Mache ich das wegen dem Geld oder mache ich das, weil mein Herz dafür schlägt, weil ich spüre, das ist die richtige Entscheidung, der richtige Beruf, die richtige Ausbildung. Und das heißt, sich geldfreier zu machen im Kopf und danach zu handeln, das können wir schon heute tun. Und ich sehe es aber auch so, dass wenn wir die Wirtschaft nicht mitnehmen, wir brauchen die Wirtschaft, weil wir können nicht sagen, wir können jetzt übermorgen, also in den nächsten Jahren, ein komplett neues System aufstellen, sondern wir sind alle Kapitalisten. Ich habe mich auch schon in meinem Geldstreik als Kapitalist bezeichnet, weil ich Teil des Systems bin. Ich kann nicht sagen, nur weil ich wenig kapitalistisch bin, bin ich das nicht. Oder ich finde den Kapitalismus sehr fragwürdig an vielen Punkten, selbstverständlich. Und da sind wir, glaube ich, uns einig, dass es vieles zu verbessern gibt. Und wie können wir jetzt aber den Kapitalismus hacken und transformieren?
Man hat auch positive, er ist sehr effizient, er bringt Innovation voran. Also es gibt bestimmte positive Aspekte am Kapitalismus, die man durchaus ausnutzen kann. Auch
also Effizienz, Effektivität, muss man sich vorstellen, das ist ein Zeichen des Kapitalismus. Das ist nämlich günstiger, das ist so wie Tiere werden ermordet, ohne dass sie gegessen werden, weil es günstiger ist, die einfach wegzumachen. Und so ist es auch für viele Unternehmen günstiger, einfach was wegzuschmeißen, anstatt Wege zu suchen, wie man sie wieder reinbekommt im Kreislauf. Aber ich denke so, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die Geschäftsführer sind von großen Konzernen. Und das sind aber Menschen wie du und ich, die wollen die Welt nicht kaputt machen. Die versuchen, was sie können in ihrer Kraft. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein großer Tanker. Und dieser Tanker hat halt irgendwie eine Mission. Kapital steht natürlich an erster Stelle viel, aber auch das wird immerhin jetzt angefangen zu diskutieren. Kann Kapital, also maximaler Profit, kann das immer vorne stehen und können wir so weiter funktionieren? Ich glaube nicht, und da gibt es mittlerweile ein Umdenken. Und jetzt sehe ich das so, wenn wir sagen, ja, wir sollen warten, bis die Politik das alles löst oder bis die Verbraucher und also wir Privatmenschen alles lösen, dann glaube ich, schaffen wir das nicht in den nächsten 10 Jahren wirklich diesen Umschwung zu schaffen, sondern wir brauchen Divest, nicht nur weg von Öl und Gas, da bin ich von überzeugt. Treibhausgase kommen aber auch aus dem Boden. Also wir haben eine landwirtschaftliche Nutzung, die ist brutal. Über die letzten Jahrzehnte hat sich die entwickelt. Und da gibt es ganz viele andere Treibhausgase, die eine Rolle spielen. Und das heißt, ich sehe das mit dem, weil du gefragt hast, ja, wie CO2-Steuer oder so. Ich sehe das als einen Schritt in die richtige Richtung. Es reicht aber nicht, dass das genügend ist, sondern wir müssen noch viel mehr tun. Wir haben ja gerade das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren. Das war letztes Mal ein Asteroid, der das geschaffen hat. Jetzt sind es wir, die seit 150 Jahren hier die Erde in vielen Ebenen platt gemacht haben. Das heißt, wir haben nicht nur das Artensterben, wir haben Zurückdrängen der Diversität, der Biodiversität. Wir haben aber auch Plastik, nicht nur in unserem Körper, sondern in unseren Seen, Flüssen, in den Böden überall. Es gibt so viele Themen und das heißt, wir sollten nicht nur die Scheuklappen aufziehen und sagen, ja, irgendwie CO2 ist doof. Und
Das wäre jetzt nämlich genau auch der Punkt. Viele reden über Klimaschutz, CO2 ist ja schon fast also ein Hyperfokus auf dieses Gas. Das übrigens auch, also ich meine, ist ja auch, was Pflanzen brauchen. Es ist ja nicht nur schlecht, dieses Gas, aber in Ordnung. Diese ganzen anderen Faktoren, die du auch angesprochen hast, ja, es geht ja um Umweltschutz, es ist ja viel breiter gefächert. Warum dann dieser Hyperfokus auf Klimaschutz, der in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen abstrakt wirkt auf viele Menschen. Es gibt auch Leute, die glauben, dass in 8 Jahren die Welt untergeht. Und so untergangsartige Szenarien werden normalerweise von Sekten gezeichnet. Das ist ja ein relativ unrealistisches Szenario. Stelle ich jetzt mal im Raum, ich mag auch falsch liegen, wir können uns in 8 Jahren auch mal darüber unterhalten. Aber was hältst du denn dann von diesem Hyperfokus auf den Klimaschutz und sagen wir mal CO2, wir müssen CO2 verhindern, wenn es auch noch so viele andere Facetten gibt, die man vielleicht beachten sollte?
Also ich glaube es auf jeden Fall, das macht es sehr einfach. Und das Thema ist so mega komplex und auch das mit den, ja, die 7 Jahre und 11 Monate, die wir noch haben, für dieses Budget, was wir noch haben an Treibhausgasen, was halt, das haben ja auch nicht 2, 3 Wissenschaftler, sondern das waren Wissenschaftler, Scientists for Future, die sie aus der ganzen Welt zusammengeschlossen haben. Da geht es um Metastudien. Es gibt natürlich auch andere Studien, die irgendwie besagen, ja, das stimmt nicht oder so. Das kann schon sein, aber wo ich 100% sicher bin, dass wir etwas ändern müssen, und wenn man das runterbricht auf einen Faktor, und ob das ein Auto ist, ob das eine Jeans ist, die hergestellt wurde, ob das eine Mango, die im Flugzeug hertransportiert wurde, egal was ich irgendwie konsumiere, egal was wir tun, irgendwie hängt es immer mit Treibhausgasen zusammen. Und das heißt, das macht es sehr einfach, da glaube ich zu sagen, hey, lass doch mal da ansetzen. Dass wir da nicht die Allheilslösung drin sehen sollten, sehe ich auch so. Aber ich glaube, es würde auch viele Industrien incentivieren, anders zu handeln. Und das ist ja letztendlich eine Steuer, kommt ja auch von Steuern. Und wieso gibt es eine Ökosteuer, zum Beispiel auf Benzin oder so weiter? Warum können wir nicht eine Steuer machen, zum Beispiel auf Lebensmittel, die man wegwirft? Dann würden die Unternehmen sich von ganz alleine mehr darum kümmern, sie noch zu verkaufen. Und ob das ist reduziert in ihren eigenen Märkten oder andere.
Ich glaube,
Wege
da würden
finden.
Viel mehr Leute mit einhergehen als mit einer CO2-Steuer, die natürlich durch, mit Steuern steuert man, kann man so nennen, die natürlich auch wieder unverhältnismäßig Geringverdiener belastet. Und Deutschland hat relativ viele Geringverdiener, muss man auch sagen, die relativ hohe Steuern zahlen.
Ja, total. Also ich glaube deswegen, wir müssen vor allem, also wir haben ja jetzt super viele Ausnahmen, es gibt ja schon eine CO2-Zertifikate und so weiter, aber es ist halt, da sind ganz viele Industrien komplett außen vor genommen.
Und es ist auch nicht global.
Genau. Ich meine, selbst Flugzeuge oder so weiter, da gibt es noch gar keinen, der Kerosin, da gibt es keine richtige Steuer drauf. Das heißt, das ganze Thema ist super komplex, keiner will da auch den ersten Schritt gehen. Ich sehe es aber schon so, wenn wir jetzt sagen, hey, wir machen da, fangen mal an mit etwas, eine Steuer kannst du auch auf Fleisch setzen. Dann sagen auch viele Leute, ja, aber Fleisch und jeder sollte das Recht haben, jeden Tag Fleisch essen zu können. Dann sage ich, ja, aber wir sind halt noch 7,5 Milliarden andere Menschen, und wenn alle so leben würden wie wir heute in Deutschland, dann bräuchten wir mindestens 2, eher 3 weitere Planeten. Weil unser Planet gibt nicht so viel her. Aber wir haben den wunderschönsten Planeten dieser Galaxie, und den sollten wir wertschätzen und vor allem auch versuchen zu halten. Und da müssen wir auch ein bisschen verzichten. Ich glaube, wenn man das dann nicht als Verzicht sieht, das heißt so, oh, ich würde eigentlich gern Fleisch essen, darf es jetzt nicht mehr, weil es zu teuer ist. So, ich ernähre mich jetzt 10 Jahren vegan, ich bin gesund, ich bin glücklich. Meine Kinder, also von meiner Frau und mir, die sind 8 und 5, die ernähren sich auch vegan, die sind auch super gesund. Und das vielleicht auch nochmal als ein Thema zu sehen, wie kann man verzichten, also weniger ist mehr, Dinge länger benutzen.
Es gibt ja auch Alternativen. Man kann sich ja wunderbar auch vegan ernähren, also gibt Leute, die das bestreiten, ja, aber das kann man wirklich faktisch auch so belegen. Vielleicht nochmal um auf diese Frage, ob woher jetzt dieses Umdenken kommen muss. Ne? Es gibt ja auch gewisse Umerziehungsbemühungen, die von der Regierung ausgehen. Man möchte etwas verändern, ob das jetzt mit Fahrverboten ist oder einer CO2-Steuer, um es zu lenken, wie auch immer. Wie siehst du das denn? Kann das von oben nach unten funktionieren oder müsste diese Veränderung nicht viel mehr vom Individuum ausgehen?
Also ich glaube sehr stark an das Individuum. Ich glaube an den Butterfly-Effekt, also das, so wie Greta. Die war ganz alleine mit ihrem Schild da. Und jetzt sind es mittlerweile Dutzende Millionen Kinder und Jugendliche, die sie zum Nachdenken und auch zum Bewegen, nicht nur darüber zu quatschen, sondern sich zu informieren und auch zu handeln und den Eltern zu sagen, hey, ist cool, sie schellen, aber lass uns doch mal dieses Jahr mit einem Nachtzug nach Italien fahren. Was eben da ausgelöst wurde von dem Individuum. Deswegen, ich glaube, die Kraft des Einzelnen ist nicht zu unterschätzen, und ich glaube, dass wir es auch anders nicht schaffen. Was aber ganz wichtig ist, auf dem Weg hin, wie wir Zukunft enkeltauglich gestalten können, braucht es die Wirtschaft und braucht es die Politik. Und heute traut sich doch kein Politiker, selbst die Grünen nicht, zu sagen, ja, eigentlich müssten wir mehr vegan und müssten wir wirklich mehr Bio machen, und zwar auch vielleicht ein bisschen stärker einfordern, nicht nur irgendwie so ein bisschen. Und da, glaube ich, haben die ein bisschen Angst vor, die Politiker und Politikerinnen, weil sie ja letztendlich ist so ein bisschen wie die Umweltorganisation. Die können irgendwie sagen, ja, da sind Tarsand und da gibt es irgendwelche schlimmen Fabriken. Aber eigentlich dein Konsum, dein persönlicher, der hat eben eine starke Auswirkung. Darüber spricht man dann nicht so gern. Und wenn die Politik jetzt sagen würde, ja, so ungefähr, ihr habt mich gewählt oder wählt mich und dann werde ich dir irgendwas verbieten oder irgendwas teurer machen, dafür ist die Gesellschaft im Moment noch nicht bereit. Ich glaube, dass wir es aber nicht schaffen.
Muss man den Leuten nicht ein bisschen Zeit geben? Ich meine, es ist also, jetzt ist die Frage natürlich, wenn man jetzt glaubt, in 8 Jahren geht die Welt unter, dann hat man natürlich keine Zeit mehr. Wenn man aber meint, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, ich würde mich in dieses Lager einordnen, dann kann man ja den Leuten auch noch ein bisschen Zeit geben, um auch dieses Umdenken voranzutreiben. Weil mein Eindruck ist, dass in Deutschland die Leute sehr offen sind, was das angeht. In New York zum Beispiel haben sie jetzt erst ab März Plastiktüten verboten im Supermarkt. Jetzt erst.
Ja, in Ruanda schon seit vielen Jahren.
Zum Beispiel.
Und da ist halt mehr eine Diktatur. Ist halt auch wieder, also ich bin kein Fan von Diktaturen, aber ich bin auf jeden Fall sicher, dass wenn wir nur warten, bis die Gesellschaft mindestens zu 50% oder 60% dafür ist, für ein Gesetz, erst dann umzusetzen, dann glaube ich, wird es
schwierig. Vielleicht braucht man ja gar kein Gesetz.
Vielleicht wäre ja schön, aber ich denke mal, wir müssen, wie gesagt, auf gesellschaftlicher, auf privater Ebene müssen wir handeln, Enkeltauglichkeit vorantreiben. Wir brauchen das also in Bildung, dafür ist aber auch der Staat, das ist staatlich gesetzt, die Bildung in vielen Bereichen oder die meisten Themen. Das heißt, auch da kann der Staat was machen. In Italien hat man jetzt das Fach Umweltfreundlichkeit oder wie geht man mit Nachhaltigkeit um, als Fach etabliert. Könnten wir ja vielleicht auch mal machen und da kann er was machen. Und dann dieses Steuerthema ist total brisant und spannend, aber ich sehe es als einen Schritt, da muss es viele weitere geben. Und das heißt dann letztendlich, die Industrie kann natürlich auch, man sagt immer, ja, die kommen dann schon selber und werden nachhaltiger. Aber ich glaube, wenn man den ein bisschen pusht und sagt so, hey, du wirst quasi belohnt und zwar durch Steuern oder weil mehr Konsumenten dann zu dir gehen, weil sie sehen, aha, die meinen es wirklich, die haben sich nicht nur grün angestrichen, dass wir da einen wirklichen Wandel dann schaffen können. Und in 8 Jahren geht die Welt nicht unter. Also wir sind ja noch gar nicht so lange auf der Erde. Und man muss sagen, die Erde braucht ja uns nicht so sehr. Aber wir brauchen die Erde. Das heißt, wenn wir als Spezie, und wir sind nur eine Spezie von Millionen auf der Erde, wenn wir bestehen wollen, dann brauchen wir das Ökosystem, was es eben auch schon vor 1000 Jahren hier gab. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger zu begreifen. Wir sind nur ein Teil des Ganzen und uns nicht so zu sehen, ja, wenn wir es hier nicht schaffen, dann geht die ganze Erde unter. Die Erde wird sie erholen. Die wird alles überstehen. Irgendwann auch die ganzen Atomstrahlung.
In Tschernobyl ist die Natur auch wieder gewachsen. Also es gibt ja Dokus und Videos darüber. Es ist auf jeden Fall interessant. Um nochmal zu deinem Unternehmen zu kommen. Es wächst ja. Mittlerweile habt ihr 4 Märkte. Und soweit ich weiß, fand auch kürzlich ein Franchise-Workshop statt. Das heißt, ihr wollt die Idee auch weiterverkaufen. Meine Frage wäre, hast du eigentlich Angst vor Wachstum und so dieser betriebswirtschaftlichen Verantwortung, der du dann auch quasi gerecht werden musst mit den Mitarbeitern? Geht es auch um Kosten, Leistungen und diesen ganzen schlimmen BWL-Begriffen oder Buchhaltungsbegriffen? Aber hast du Angst, so diesen pragmatischen Idealismus auch irgendwie aus den Augen zu verlieren?
Also ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich hatte da gar keine Lust drauf, irgendwie Unternehmen. Ich wollte die Welt halt ohne Geld verbessern und habe gesehen, in den 5 Jahren konnte ich einiges bewegen. Foodsharing ist vielen Menschen Begriff, habe ich mit aufgebaut. Es gibt mittlerweile über 65.000 Freiwillige. Ich habe aber auch gemerkt, dass das irgendwo ein Limit hat, das komplett Ehrenamtliche. Und jetzt zu sehen, dass Geld nicht etwas ist, was per se schlecht ist, sondern Geld ist so ein bisschen wie so ein Messer. Mit dem Messer kannst du ein wunderbares Gericht zaubern, am besten natürlich vegan und bio, oder du kannst einem Mensch oder einem Tier Leid zufügen. Und das heißt, Geld ist eine Macht. Und jetzt die Frage, wie kanalisierst du diese Macht und was ermöglichst du damit? Das heißt, Geld hat eine unglaubliche Power. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Social Entrepreneur, ein Sozialunternehmer und davon braucht es viel mehr und vor allem auch Sozialunternehmerinnen, von denen gibt es eigentlich noch viel weniger. Das heißt, wir brauchen Akteure, Menschen, die auch den Mut haben zu scheitern. Deswegen gründen die meisten Menschen nicht. Und deswegen bin ich mittlerweile ein großer Botschafter des Social Entrepreneurships, weil ich Menschen auch Mut machen möchte. Glaub an deine Idee, ob das was Soziales ist, was nachhaltig ist oder irgendwas, was die Gesellschaft transformiert, weil davon brauchen wir viel mehr. Die großen Konzerne sind viel zu schwerfällig. Das heißt, wir brauchen junge, innovative Menschen mit einem frischen Verstand, um neue Lösungen zu schaffen für alte Probleme auch. Und das ist ja ein Beispiel hier. Und das heißt, für mich waren diese ganzen BWL-Begriffe und der Druck natürlich auch, wir haben mittlerweile Millionen umgesetzt, wir haben aber auch schon über 1 Million Euro verbrannt, also quasi verbraucht. Wir wachsen sehr stark, das heißt, wir sind mittlerweile über 125 Menschen. Aber da sind wir auch total dankbar, dass wir, oder ich vor allem, jedem Einzelnen, dem ich einen Arbeitsvertrag unterschreiben kann, der verdient Geld. Bei uns verdient keiner sehr viel Geld, aber es reicht. Wir haben 8 Menschen, die geflüchtet sind nach Deutschland, die Möglichkeit gegeben, jetzt bei uns eine Ausbildung zu machen, worüber ich auch so dankbar bin. Und deswegen ist das alles so eine krasse Learning-Journey, also so eine
Lernkurve,
wo ich jeden Tag wieder sage, wow, jetzt habe ich mit rechtlichen Themen zu tun, Marketing zu tun, dann geht es irgendwie um Finanzen, um Buchhaltung, um Steuern und dann geht es um Lebensmittelrecht und dann geht es um Hygiene, wie geht man aber auch mit Teamaufbau um, wie empowert man Menschen, wie kann man da den Menschen fördern, mehr Mut geben, sie quasi in die aus der Komfortzone rauszuholen, damit sie wachsen, obwohl es erstmal zu viel ist oder und das ist, macht unglaublich viel Spaß, da zu lernen und zusammen mit so einem tollen Team zu arbeiten. Und letztendlich sehe ich das Team auch nicht nur bei den Menschen, die bei uns bei Surplus arbeiten, sondern alle Unternehmen, die mit uns kooperieren und viele, die uns pro bono unterstützen. Das heißt, es macht einfach Freude, die Welt zu verändern. Und ich sehe das als ein Geschenk, dass ich das machen darf, obwohl ich gar kein BWL studiert habe. Aber ich trotzdem hier was aufbauen kann und zusammen mit meinen lieben Mitgründern einfach schon sehr viel geschafft habe. Und da auch denke, wir brauchen noch viel mehr Menschen, die Geld in die Hand nehmen und dieses Werkzeug Geld nutzen für einen positiven Wandel.
Musstest du schon mal jemand feuern?
Das macht keine Freude, aber ich kann ja sagen, es ist so ein bisschen wie eine ungute Beziehung. Das tut immer weh irgendwie oder erst recht, wenn du den Menschen auch wertschätzt, aber wenn du irgendwie spürst, das tut mir nicht gut, das tut auch dem anderen nicht gut und dann muss man manchmal diese Schritte gehen. Aber wir haben jetzt eine sehr gute HR, also Personalkönigin nennen wir die und die macht so einen tollen Job, dass wir auch in letzter Zeit niemand mehr feuern mussten, weil sie da einfach schon sehr gut die Menschen auswählt und wir dann auch in den Gesprächen schon gucken, dass wir da erst gar nicht zu diesem Punkt kommen. Aber es wird auch wiederkommen und das gehört leider mit dazu.
Hast du Angst, deine Ideale aus den Augen zu verlieren?
Nee, ich würde eher sagen, ich habe die gleiche Vision. Ich möchte eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und der alle Lebensmittel, die wir produzieren, auch gegessen werden. Und früher dachte ich, das schaffe ich ohne Geld. Und wir haben damit einiges geschafft und jetzt sehe ich es mittlerweile, wir brauchen Millionen, wir brauchen Milliarden, wahrscheinlich brauchen wir sogar tausende Milliarden, die umgeschichtet werden müssen in eine nachhaltige Wirtschaft. Und deswegen sehe ich mich nicht, dass ich mich verbogen habe, sondern ich habe eher die Strategie geändert, um dieses Ziel zu erreichen.
Fühlst du dich ein bisschen so wie jemand, der vielleicht das System auch ein bisschen austrickst?
Total. Also ein Hacker. Also ein Hacker, der sucht ja irgendwie einen Weg ins System rein und verändert dann da irgendwas. Und ich sehe Surplus, was wir machen, ist, wir haben das System ein bisschen durchschaut oder haben Fehler erkannt, wo eben Ineffizienzen stattfinden und können diese überschüssigen Lebensmittel auffangen, sie vor der Verschwendung bewahren. Und der Name Surplus steht ja für Surplus, heißt eigentlich Überschuss. Und wir haben gesagt, der Butler bringt die Lebensmittel quasi als Dienstleistung, Service zurück in die Gesellschaft.
Also Surplus.
Ganz genau. Und da, ein Hacker, jemand, der etwas Probleme erkennt und Lösungen dafür schafft und eine Win-Win-Win-Situation für die Umwelt, für die Menschen, die dabei sogar noch Geld sparen, für die Arbeitsplätze, die wir schaffen und die Firmen, die ja letztendlich die meisten zumindest nichts wegschmeißen wollen, aber die Tafeln nicht immer alles nehmen und da sehr dankbar sind, dass es eine Alternative gibt.
Hast du eine Verschwendungssünde?
Ja, ich muss leider gestehen, dass wir auch zu Hause manchmal Dinge wegschmeißen. Das heißt, die Sünde ist eigentlich, wenn man zu unachtsam ist. Das heißt, man kocht mal zu viel, stellt es in den Kühlschrank, also ich stelle es dann in den Kühlschrank natürlich, und dann aber 3 Tage vielleicht mal nicht zu Hause gewesen zu sein und dann wieder drauf zu schauen und dann zu merken, es ist leider verkommen. Das passiert mir leider auch mal.
Es sei dir gegönnt. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
Das war der RT Deutsch Podcast.